Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio vom Deutsch-Französischen Kulturinstitut. Kommen Sie, Valentin, Lara, Karin und Pauline, und schön, dass ihr da seid.
Danke.
Bonjour. Danke.
Vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde. Aus Frankreich kommen drei unserer Gäste, aber auch nicht aus derselben Ecke. Wie kommt man eigentlich nach Tübingen zum Institut Culturel Français? Wer möchte anfangen? Fangen wir einfach von rechts nach links, von mir gesehen,
okay,
an.
Okay, dann fange ich an. Ich bin Pauline und ich komme ja aus Frankreich. Ich habe mein Studium in Paris gemacht und dann habe ich in verschiedenen Verlagen gearbeitet. Und dann habe ich einen deutschen Mann kennengelernt, der zufällig in Tübingen wohnte. Und dann ja, bin ich deswegen auch hier. Heute.
Der Liebe wegen nach Tübingen gekommen und zum Institut?
Und zum Institut bei Gelegenheit. Es gab diesen Stammtisch, deutsch-französischer Stammtisch, jede Dienstagabend. Und dort habe ich Karin, die neben mir sitzt, und Mathieu Osmond, der ehemalige Direktor des Instituts, kennengelernt. Und ja, wir haben viel gesprochen und er hat erfahren, dass ich im Bücherwelt gearbeitet hatte, und die brauchten dann 6 Monate danach eine neue Mediathekerin und ich war da.
Das sind jetzt deine Aufgaben, oder was sind deine Aufgaben am Institut?
Ja, meine Aufgaben sind also die Mediathek und auch das kulturelle Programm aufzubauen.
Dazu
mit Hilfe des Teams eigentlich.
Dazu kommen wir später noch ausführlicher. Karin.
Karin, ich bin auch in Frankreich geboren und aufgewachsen. Ich komme aber von einer deutsch-französischen Familie, weil meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Franzose. Und da meine Mama Französisch gelernt hatte, ist sie dann nach Frankreich umgezogen. Und dann habe ich auch im Studium dann mit Deutsch zu tun gehabt, habe in Deutschland Praktikas gemacht, ein bisschen Studium, so Erasmus habe ich dann auch, und auch mit dem DAD habe ich dann auch in Deutschland studiert. Und ja, also ich wollte nicht unbedingt gleich im deutsch-französischen Bereich also festbleiben, und irgendwie hat sich aber dann so entwickelt, die erste Arbeit war mit Deutsch verbunden. Dann bin ich in Elsass umgezogen für eine Arbeit für die für einen Verein, weil in Elsass kann man, es gibt diese deutsch-französische Schulen, wo man halt die Hälfte auf Französisch lernt, die andere Hälfte auf Deutsch. Und da habe ich dann 2 Jahre lang gearbeitet, und dann zufällig war dann auch so eine Volontariatstelle im Institut. Und dann habe ich mich beworben. Und also es war dann eine Stelle vom Außenministerium in Frankreich bezahlt, die für ein Jahr begrenzt war, dass man dann nochmal ein Jahr verlängern konnte. Und dann nach ein Jahr wurde eigentlich die Stelle aus Frankreich abgeschafft, und dann bin ich einfach länger geblieben, und dann jetzt bin ich halt von mit einem lokalen Vertrag, also von der Stadt dann einfach bin dann bezahlt. Und
eine Mischfinanzierung ist es dann, oder
ja, also jetzt ist wirklich
jetzt
so
ist
eine,
nur die Stadt,
also genau, so eine Stelle
umgewidmet,
wie die Lara zum Beispiel, also ganz von der deutschen Seite, sagt man so. Genau, und jetzt sind es halt 5 Jahren anstatt 2.
Und diese Ausschreibung hast du im Elsass einfach gegen die irgendwo entdeckt im Internet, oder?
Ja, ich wollte halt ein bisschen wieder im Ausland gehen, arbeiten. Und also es war so, diese Stelle für Volontariat kann man eigentlich überall in die ganze Welt machen. Und ich habe einfach nur geschaut, so Länder und Stellen, die mich interessieren oder wo ich die Sprache kannte. Und dann war es Tübingen und nicht so weit von die deutsche Familie. Die sind jetzt nur 2 Stunden entfernt mit dem Zug. Und dann war es eigentlich ganz zufällig, dass ich das bekommen habe.
Was sind deine Aufgaben am Institut?
Ich bin die Kursabteilung, das heißt, ich organisiere die ganze Französischklassen, also im Institut für Erwachsene, für Studenten, Schüler und dann auch die Kinderkursen, die wir jetzt angefangen haben. Und ich mache dann auch die ganze Organisation für die für das DELF, also die Sprachdiplom, ein bisschen wie das TESDAF für Deutsch. Hier ist dann DELF und DALF auch für Schulen und dann auch für Erwachsene und Profis.
Das ist die Zertifizierung.
Genau, französische Zertifizierung, die also kommt auf vom Ministère de l'Éducation in Frankreich, aber dann hier dann gemacht.
Ist das auch wie bei den Deutschkursen A, B, C?
Genau, A, B und C, ja.
So geht's hoch.
Genau.
Lara. Dein Weg?
Mein Weg, also ich bin im Institut selber jetzt, ich sage mal, die deutsche Vertretung. Ich bin zum Französischen gekommen durch meine Mutter tatsächlich, habe aber keine französischen Wurzeln, einfach die Frankreich-Liebe, die von Anfang an da gewesen ist. Habe sehr viele Aufenthalte in Frankreich gehabt. Das hat angefangen als Au-pair-Mädchen in Paris, wo ich dann wirklich die Frankreich-Liebe selber kennengelernt habe. Habe Erasmus-Studium gemacht in Tours und meinen Master hier mit Tübingen und Aix-en-Provence. Hatte ich eben ein Jahr in Aix-en-Provence, also habe doch auch längere Zeit jetzt schon in Frankreich studiert und gelebt. Und bin durch diesen Masterstudiengang tatsächlich direkt ans Institut gekommen, natürlich in Tübingen dann gewesen und das Institut kennengelernt und habe da meinen Aufstieg quasi gemacht als Praktikantin in der Mediathek, wo Pauline noch nicht da war, zur Assistentin in der Kommunikation und Verwaltung und bin jetzt auch fest angestellt am Institut. Genau, und versuche so meine deutsch-französischen Kenntnisse aus dem Studium und im richtigen Leben da jetzt so ein bisschen auch einzubringen.
Aber in Tübingen studiert hast du nicht hier?
Doch, ich habe eben mein zweites Masterjahr in Tübingen dann gemacht, den Abschluss vom deutsch-französischen Master.
Und dann hast du auch die Städtepartnerschaft zu Aix auch schon mitbekommen.
Direkt live miterlebt sozusagen, ja.
Und deine Aufgaben am Institut?
Genau, also wie gesagt, Kommunikation und Verwaltung sind meine Aufgaben. Alles, was nach außen, die Außenpräsenz ist, mache ich. Ich gestalte unter anderem auch den Kulturflyer. Bin der Kontakt einfach, die erste Ansprechstation, egal um was es geht. Und mache aber allerdings auch diesen ganzen Hut der Verwaltung, der mir da irgendwie so auferlegt wurde, der aber immer ganz trocken klingt, aber gar nicht mal so trocken ist. Tatsächlich habe ich festgestellt, obwohl das in meinem Studium so gar nicht mit dabei war. Das heißt Finanzen, das heißt Sponsorensuche, aber auch die interessanteren Sachen, also wirklich dann die Leute von der Stadt, vom Land, von Frankreich kennenzulernen, ob es jetzt aus der Botschaft ist, aus der Stadt, aus der Verwaltung und so weiter und da wirklich direkt mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
Das hast du dir alles dann Learning by Doing angeeignet?
Ja, oder? Meine Vorgängerin hatte mir viel geholfen und dann wirklich tatsächlich Learning by Doing, ja.
Und was hast du studiert?
Deutsch-französische Studien und davor Frankomedia in Freiburg. Also es war immer wirklich Romanistik, mehr oder weniger.
Also mehr der literarische Teil.
Geisteswissenschaftlich, genau.
Ja. Und aber ist für dich jetzt kein Problem?
Es war am Anfang natürlich eine Herausforderung, aber man kann sie meistern. Also man muss, glaube ich, nur ein bisschen den Mut haben, sich rein zu versetzen. Und obwohl es Verwaltung ist, ist es gar nicht so trocken, wie man von vornherein denkt eigentlich. Also es gibt auch durchaus spannende Seiten und ja, man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen, dann findet man da schon auch seinen Spaß.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist ja eigentlich jetzt nicht der Kernpunkt deines Studiums, oder?
Das war jetzt vielleicht nicht der Kernpunkt, aber gut, bei einem geisteswissenschaftlichen Studium wie der Romanistik, da sind ja die Wege breit gefächert, sage ich mal. Da ist viel, ob man jetzt ins Radio, ins Fernsehen oder zur Zeitung geht, da gibt es viele Wege und da gehört natürlich die Öffentlichkeitsarbeit dazu. Und so ist der Teil wirklich der einfachere, sage ich mal, erstmal für mich gewesen natürlich, ja.
Und die Kultur am Institut kannst du ja auch noch mit.
Genau, da bin ich quasi, die kann ich mitnehmen. Wir arbeiten ja auch ganz eng alle miteinander, dadurch, dass wir so ein kleines Team sind und da darf ich dann schon auch ein bisschen meine Finger mit reinstecken.
Valentin, du bist neu.
Ja, genau, ich bin neu. Bin am 1. März angekommen, direkt aus Nantes in Frankreich, Westfrankreich. Und ich bin hier als Interimsleiter, um das Team des Instituts zu unterstützen. Dann meine Tätigkeiten. Ich unterstütze Pauline für das Kulturprogramm und auch Karin für die Kurse. Und wir werden mal sehen, wie wir weitermachen können und wie wir die Tätigkeiten des Instituts entwickeln können und so. Und ja.
Was heißt Interimsleiter?
Das heißt, ich bin hier jetzt für ein Jahr. Und dann wissen wir nicht genau, was passiert wird.
Karin wusste ja auch nicht, was passiert.
Ja, also stimmt.
Mit der Option auf Verlängerung oder?
Vielleicht ja.
Wie bist du zu der Stelle gekommen?
Ja, also ich habe ein, ein deutsch-französisches Master gemacht zwischen Regensburg und Madrid und Clermont-Ferrand auch, ja. Und danach habe ich in deutsch-französischen Jugendwerk in Berlin gearbeitet und in der französischen Botschaft und Institut Français in Berlin auch gearbeitet. Und ich hatte immer sehr viele Interesse für das deutsch-französische Kulturbeziehung und ja. Und deswegen habe ich diese Stelle gesehen und habe ich mich beworben und da bin ich.
Wie lief das ab? Wo gab es da ein Bewerbungsgespräch? Wo war das dann? Wer entscheidet über diese Stelle? Das ist jetzt nicht die Stadt, sondern der Staat, oder?
Ja, genau. Also ich hatte ein Vorstellungsgespräch in Paris im Außenministerium und danach habe ich ein Gespräch über Skype gehabt mit
Herrn Palmer.
Herrn Palmer, ja, genau. Und Frau Rathe, die erste Vorsitzende des Vereins, genau.
Und die haben dann gemeinsam entschieden, oder wer entscheidet dann im Endeffekt? Auch die Stadt hat aber mitreden dürfen, ja?
Ja, ich...
Das ist eine gemeinsame Entscheidung gewesen, tatsächlich, ja. Ja, also um ganz kurz zu erklären, die Stelle wird ja von Frankreich, also von der französischen Botschaft, gestellt, besetzt und es wurde beschlossen, aber auch schon vor Jahren, dass einfach die Stadt, dadurch, dass sie so ein großer Förderer ist des Instituts, da mitentscheiden darf und die Vorstandsvorsitzende eben dann auch dadurch eben die Entscheidung oder ja, die Mitentscheidung der Stadt von Boris Palmer und von der Vorsitzenden.
Und jetzt, warum war die Stelle jetzt war fast ein Jahr nicht besetzt, oder? Wie lange?
Ein halbes
Jahr. Also war nicht so leicht, jemanden zu finden, oder?
Nee, es gab diese Zwischenzeit, wo eine Lösung finden sollte, weil ja wir alle wissen, dass die Kultur in jedes Land weniger wichtig in Richtung Finanzierung ist und in Frankreich auch, das ist keine Überraschung. Und Frankreich will einfach weniger Geld reinwerfen und ein Direktor kostet viel Geld. Mhm. Und es gibt zurzeit Dialog zwischen Frankreich und Deutschland und das bringt einfach eine Interimslösung, deswegen eine Interimsleitung. Aber wir freuen uns trotzdem.
Dann bleibt weniger an euch. Also wie habt ihr dieses halbe Jahr ohne quasi einen Kollegen, ohne einen Direktor überstanden? War noch mehr Arbeit für euch dann, oder? Auch?
Ja. Wir haben auch Unterstützung gehabt und wir immer noch haben von Seite Christian Vogel. Sie ist eigentlich die Präsidentin des Vereins der Freunde des Instituts und sie kennt das Institut seit 25 Jahren und sie war in meiner Platz vor ein paar Jahren in der Mediathek und Kulturabteilung und ja, sie weiß alles und sie hilft uns auch gern und danke an Sie. Und mit Ihrer Hilfe könnten wir einfach alles wie normal machen. Aber jetzt war Zeit, nach 6 Monaten, dass Valentin kommt.
Was hast du in Nord gemacht davor?
Ich habe vor 2 Jahren in einem Tanzverein gearbeitet, in Produktion. Also ich war... Meine Tätigkeiten waren mit internationalen Projekten von dem Verein zu arbeiten. Und ich habe viel mit Lateinamerika gearbeitet und auch Palästina. Und leider nicht mit Deutschland, aber jetzt bin ich hier.
Tanzproduktion waren das dann?
Genau.
Austausch. Und auch ein Kernbereich der Kultur, ja dann? Oder war das auch eher dann im Hintergrund?
Im Kernbereich. Es war eine Tanzgesellschaft und sie hatten Vorführungen und in Frankreich, aber auch im Ausland, und das musste man alle organisieren und da war ich.
Welche Art von Tänzen waren das?
Zeitgenössische
Tanz. Also moderner Tanz dann auch? Oder was heißt zeitgenössisch?
Zeitgenössisch heißt eher theatralisch. Und ja, viel, wie sagt man, viel Inspiration auch und ja.
Ausdruckstanz. Mehr so Richtung modernes Theater. Mhm. Und wie ist dein Eindruck jetzt in Tübingen? Du bist jetzt einen Monat hier und was hast du bisher gesehen und erlebt?
Also nicht viel, aber die Stadt kenne ich schon jetzt ein bisschen. Und die ist wirklich nett, wirklich schön. Es gibt immer viel zu tun, was mit Kultur gibt. Es ist auch sehr viel. Und ich muss noch die Stadt besser kennenlernen, aber ich glaube, man kann gut leben hier.
Und du hast Kollegen, Kolleginnen, die dir die Stadt auch zeigen können.
Ja.
Vielleicht nochmal zu eurem Haus auch. Ihr seid in der Doblerstraße, es ist so am Fuße des Österbergs. Was habt ihr? Es ist ja ein richtiges Anwesen. Beschreibt doch nochmal, wo ihr zu Hause seid mit eurem Institut.
Wer will?
Ich kann mal anfangen, ja. Also in der Doblerstraße, genau überhalb vom Landgericht, heißt einmal kurz um die Kurve rum, und da sind wir gleich gut sichtbar auf dem Berg zu sehen. Das ist wirklich ein Riesengrundstück. Ja, ich glaube, wir können alle von uns behaupten, dass wir mit den schönsten Arbeitsplatz haben in Tübingen, mit einer ganz großen Terrasse in einem Riesengarten, mit Blick über Tübingen. Das Haus ist seit... Valentin hat, glaube ich, die Zahlen aufgeschrieben, weil wir uns sie nicht behalten konnten. Aber seit 1954 ist es wirklich das Centre Culturel d'Etudes Français, beziehungsweise das Deutsch-Französische Kulturinstitut. Und
es war früher das Haus vom, also ein Prinz vom Württemberg. Ja. Es war so seine Studentenbude, als er in Tübingen gewohnt hat. Genau, und dann sind wir so Anfang 50er da umgezogen. Wir waren früher im... ein bisschen höher auf dem Österberg, das ist jetzt Normania, also in diesem Haus, war am Anfang das Centre d'études françaises. Und dann sind wir in diesem Haus dann umgezogen und seitdem dort geblieben, praktisch, genau.
Wer hat das, wisst ihr, ihr müsst nicht jetzt ganz fix da in der Geschichte sein, aber wer hat es euch quasi dann gegeben, wer hat das Haus zur Verfügung gestellt, wie waren die Anfänge?
Das war das Land, soweit ich weiß. Also wir sind seit jeher vom Land aus in Miete in diesem Haus. Genau, also das ist von Anfang an tatsächlich das Land Baden-Württemberg gewesen.
Mhm. Ja, also die deutsch-französische Freundschaft, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch durch solche Vereinigungen oder Vereine ins Leben mit Leben erfüllt worden ist, ja. Das war, wisst ihr noch, diese Anfangszeit, was könnt ihr euch das so noch ein bisschen vorstellen, wie das war, als es angefangen hat, diese Annäherung auch nach dem Krieg?
Ja, nach dem Krieg gab es die Garnison hier, die französische Garnison. Es ist auch ein Grund, warum wir sind. Ja, das ist der Grund.
Die dann...
Genau, also gleich nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, also ich glaube 1946 wurde eigentlich das Centre d'études gegründet. Ich glaube, das zweite älteste nach Freiburg oder ungefähr in die gleiche Zeit. Und genau, weil dann auch die französische Garnison in Tübingen war. Ich glaube, deswegen ist es so lange dann hier geblieben, weil die französische Präsenz ist, dann fühlt man eigentlich immer noch in Tübingen französische Viertel, die französische Schule. Viele sprechen Französisch hier oder sind halt frankophil. Und ich glaube, das hat eigentlich viel geholfen, dass es dann immer wieder und immer weiter geblieben ist.
Ja, was bedeutet das für euch, die deutsch-französische Freundschaft? Also bei euch, ihr seid ja auch, kommt aus binationalen Familien, ihr ja, der Austausch. Ihr füllt das mit Leben, aber was bedeutet es so auf gesamt auch gesellschaftlicher Ebene oder aber auch für die Stadt? Die deutsch-französische Freundschaft, eine symbolische.
Genau, ne? Das ist ein Symbol einfach. Und nicht nur deutsch-französische Freundschaft, sondern auch Europa eigentlich. Und wir sind, ich denke, für uns vier, wenn ich mich nicht tausche, ist uns Europa super wichtig. Ja, wir sind auch alle wegen Studium oder wegen Liebe auch sogar in diese multikulturelle Welt reingeworfen werden. Und ja, es ist uns ja alles, was wichtig ist. Und Europa ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern Frankophonie ist uns wichtig, Europa ist uns wichtig. Wir machen viel auch mit anderen Ländern, nicht nur mit Frankreich oder Deutschland, auch mit anderen Ländern.
Welche sind da noch dabei?
Wir haben eine Kollegin aus Belgien zum Beispiel, die heute nicht da sein könnte, aber die Amline, die die Lara hilft eigentlich. Und sie kommt aus Belgien, und dann kannst du über vielleicht die Lehrer sprechen, die.
Genau, wir haben auch so halt frankophone Länder in Afrika. Also wir haben auch jetzt zwischen mittlerweile Lehrer, die dann auch aus Togo und Mali kommen. Und das war lange nicht der Fall. Das waren eigentlich die Lehrer nur Franzosen aus Frankreich. Und das war schon ein bisschen schade, weil Französisch ist nicht nur Metropol Frankreich, sondern auch die Dom-Dom. Und halt Frankreich spricht man in Kanada, in viele Länder in Afrika und in Asien dann auch. Und das war dann für uns schon wichtig, dass man auch zeigt, dass es nicht nur die Provence und Lavenderfelde und der Bretagne und Paris gibt, aber auch mehr mit Französisch zu tun hat. Und also in der Schule, die Schüler, die Französisch lernen, die haben auch einen großen Teil mit der Frankophonie zu tun. Und wir merken es auch immer wieder, wenn wir im Institut so Fotos, Ausstellungen machen, die vielleicht auch nur mit La Réunion oder Martinique zu tun zu haben, kommen auch immer Schüler einfach, um die Fotoausstellung zu besichtigen, zu sehen. Genau, und dann war es schon für uns wichtig, dass wir dann ein bisschen mehr ausbreiten und nicht nur Metropolen machen.
Und wie schafft ihr das? Wie kann man das auch quasi steuern ein bisschen? Man muss ja auch die Lehrer dann finden und die Angebote dann dementsprechend haben.
Also für die Lehrer war es eigentlich ganz zufällig, dass ein Mitarbeiter, also der in der Uni Lehrer ist, also dort arbeitet, hat uns zufällig gesagt, dass er gerade jetzt einen Kollegen hatte aus Togo, der ganz interessiert wäre, um Französisch Kurse zu geben. Und so hat es eigentlich angefangen, also meistens zwischen jemand, der jemanden kennt, und man ruft sich dann einfach an, spricht ein bisschen, und wenn es passt, dann besonders für gerade so die Kurse, so C1-Kurse, wo man schon ein gutes Niveau Französisch hat. Man kann einfach nur Konversationskurse machen und einfach viel austauschen über alles mögliche Gesellschaftsdinge, aber dann auch kann auch über seine Geschichte erzählen, sein Land, was seine Erfahrungen sind. Und das interessiert dann auch klar die Kursteilnehmer, die dann nicht nur Grammatik lernen möchten oder neue Vokabel, aber einfach das Austausch möchten. So bringt es eigentlich auch am besten.
Wie ist das Sprachangebot denn genau aufgebaut? Du hast vorhin schon gesagt, die Zertifizierung, die verschiedenen Niveaustufen, was gibt's da alles?
Also wir haben meistens Kurse abends von 6:30 bis 8:00. Also wir haben so zwei größere Angebote, sind die Kurse mit Lehrbuch, wo man dann wirklich die Sprache lernt, die Grammatik, wie das funktioniert, von A1 bis B2, also so Anfänger bis so höhere Mittelstufe, und dann noch Konversationskurse, wo dann also ohne Lehrbuch sind und einfach über man liest einen Text oder Video anschauen, dann einfach über irgendein Thema zu sprechen. Und genau, das sind dann die zwei größere Kursangebote, die wir haben. Dann kommen immer wieder so Themenkurse, so Auffrischungskurse. Wir haben einen Kurs, der ziemlich gut funktioniert, der Café Croissant Journal, wo die einfach Kaffee trinken, Croissant von Tartesan essen und genau dann über die Aktualität sprechen. Genau, und es sind dann immer so Trimesterkurse, die dauern dann 10 Wochen. Und dann haben wir noch Schülerkurse in die Schulferien. Sind meistens so 3 Stunden am Tag, also ziemlich intensiv, von 7. Klasse bis Abiturvorbereitung, so Kommunikationsprüfung. Und jetzt seit Mitte Februar haben wir auch Kinderkurse im Angebot. Wir haben den Bürgerpreis bekommen vor 2 Jahren. Und das war besonders, um die Kinderkurse und das Kinderangebot zu fördern. Und jetzt haben wir einen Kinderkurs, also einen Kinderraum, der wirklich gut ausgerüstet ist. Und seit Mitte Februar finden jetzt regelmäßig Kinderkurse wir haben jetzt nur angefangen für Kinder aus frankophonen Familien. Und dann ab September auch für Kinder, die keinen Bezug zu Französisch haben. Und machen dann auch so eine Sommerfreizeit, so eine Woche, so eine Art Centraire, wo die Kinder dann einfach kommen und haben dann zwei Mitarbeiterinnen, die auch in Schulen arbeiten. Und die betreuen dann die Freizeit und wird dann viel Französisch gesprochen, gebastelt und macht eigentlich sehr viel Spaß. Und auch im Garten dann vom Institut, weil es ist ja eine Riesenfläche, da könnt ihr wirklich ganz gut spielen und dann ein bisschen mit die Französischsprache dann hören und zu tun.
Der Kinderkurs heißt von welchem Alter?
Jetzt von 6 bis, die Freizeit ist von 6 bis 11 Jahre und die Kinderkurse, wir haben so 2 Kinderkurse, 1, 3 bis 5 und dann anderen 6 bis 8 Jahre alt.
Also wirklich auch schon vor Schule?
Ja.
Nur sprechen, ohne schreiben?
Genau. Also gerade für diese Kinderkurse sind, wie gesagt, Kinder, die entweder Vater oder Mutter haben, die Französisch spricht und die haben schon das Ohr halt für die französische Sprache, auch wenn sie es nicht sprechen, die verstehen es oder die sind schon daran gewohnt. Und dann fahren wir ein bisschen das Französisch rauszubringen.
Ein bisschen weiter zu fördern. Und wie sieht sonst das Publikum aus? Also ihr habt klar die Schüler-Auffrischungskurse, da ist es auch klar umrissen, aber wer nutzt Konversationskurse, wer lernt so Französisch?
Ist relativ breit. Also wir haben von Studenten bis Rentner, so viele von den Studenten sind eigentlich Studenten aus der Uni, die dann nach Aix waren oder irgendwo anders in Frankreich fürs Studium. Und die wollen einfach das Französisch ein bisschen wieder auffrischen. Und sonst Arbeitstätige, die einfach wieder Lust haben, Französisch zu lernen oder, keine Ahnung, Sohn oder Tochter hat jetzt französische Freund oder Mann oder Ehefrau oder ist nach Frankreich umgezogen oder die fahren regelmäßig nach Frankreich. Also ist, oder einfach, ja, wenn ich habe jetzt Bock, Französisch zu lernen, dann mache ich es einfach. Also es ist eigentlich ganz, ganz unterschiedlich. Viele machen dann auch immer seit Jahren, ist dann auch das Bezug eine schöne, also eine Gruppe, wo sie sich dann gut fühlen mit dem Lehrer, der Kontakt passt dann auch ganz gut. Und ja, das macht einfach so ein Hobby.
Worauf kommt es an beim Französischlernen? Wie lernt man gut Französisch?
Am besten, wenn man dann auch nach Frankreich fährt oder Französischsprache gelernt. Ich würde schon sagen, also 1,5 Stunden pro Woche, das reicht eigentlich nicht. Man muss sich schon regelmäßig, auch unter der Woche, auch wenn nur 10 oder 15 Minuten, keine Ahnung, Smartphone mit einer App oder Radio anhören oder DVD auf Französisch zu schauen mit Untertitel. Wir haben jetzt auch in der Mediathek ganz viele Bücher auch für Anfänger.
Mit Stammtisch am Dienstag.
Genau, Stammtisch am Dienstag. Also einfach, dass man es nicht nur einmal pro Woche macht, weil ich meine, ich habe auch Italienisch gelernt und ich merke, wenn ich nur einmal pro Woche mache, das bringt gar nichts. Also man kennt schon ein paar Wörter hin und her, aber um wirklich die Sprache dann halt sich gut zu fühlen und nicht das Gefühl zu haben, ich kann nur ein paar Wörter, ein paar Sätze und mehr kann ich nicht, dann muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, ein bisschen mehr geben als nur einmal pro Woche.
In die Praxis einfach auch kommen.
Dann, ja, genau, das macht man auch an der Schule, wenn man Englisch oder Französisch lernt. Das sind eigentlich auch 2-3 Mal in der Woche, man hat dann auch Hausaufgaben und dann als Erwachsene habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute kommen und nach einem Jahr sagen, ich blick's nicht, warum spreche ich nicht gut Französisch, aber mit Englisch hat es, keine Ahnung, 5 Jahre gedauert, bis man eigentlich ein gutes Niveau hat und es genauso wie eine andere Sprache.
Wow. Wie war's bei dir, das Lernen? Du hast es ja auch über lange Zeitraum jetzt gelernt und dann lernst du immer auch noch was dazu auch?
Definitiv, ja. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn es nur der Fachjargon von der Buchhaltung ist tatsächlich. Man lernt nicht aus. Ich habe lange gebraucht. Ich hatte ein schlechteres Niveau im Französisch beim Abitur als im Englischen tatsächlich, bin aber dann eben einfach ins Ausland gegangen. Hab habe versucht zu sprechen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, man darf einfach keine Scheu, Scheu haben zu sprechen. Man muss sich trauen, egal ob man Fehler macht oder nicht. Einfach versuchen. Und wenn am Anfang die Franzosen auf Englisch antworten, weil sie merken, du stellst dich noch an, dann einfach trotzdem weitersprechen. Genau, tatsächlich wirklich die
und
Scheu verlieren.
Und warten wir auf Englisch?
Ja, ich war überrascht.
Tatsächlich. Wir sprechen Französisch nur.
In Paris kam mir das tatsächlich öfter vor, dass mir dann auf Englisch am Anfang geantwortet wurde. Genau, und dranbleiben. Wie es Karin sagt, viel, viel Vokabeln lernen. Durchlesen, Filme schauen. Serien finde ich immer ganz spannend, weil da ist man nicht so lange beschäftigt. Hört viel und macht sich einen Untertitel rein und kann sich da dann einfach ein bisschen besser zurechtfinden, muss sich nicht so lange konzentrieren. So habe ich das quasi gemacht. Aber man darf sich auch nicht das Ziel setzen, das perfekt sprechen zu können, weil ich glaube, bei mir wird es nie der Fall sein. Ich habe mir das Ziel nicht gesetzt, ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, es so zu sprechen, dass mich jeder versteht. Und je mehr ich dazu lerne, desto besser. Meine Kolleginnen und mein Kollege helfen mir da auch immer ganz fleißig. Also ich werde auch heute noch korrigiert, obwohl ich jetzt schon so lange wirklich Französisch lerne und spreche.
Ja. Herausforderungen sind dann wahrscheinlich ja dann auch halt tiefergehende gesellschaftliche, politische Diskussionen, sowas, aber...
Da muss man sich erstmal reinfinden, ja. Das ist dann wirklich ein Vokabularproblem einfach. Also da muss man einfach neues Vokabular wieder lernen. Diese ganzen Fachdinge, das kommt nicht von nirgendwo her. Wenn man einfach nach Frankreich geht in Urlaub, dann hat man solche Diskussionen nicht unbedingt. Aber das ist ja Learning by Doing, meiner Meinung nach. Bisschen zuhören, und wenn man die Sprache schon relativ gut spricht, dann kann man sich ja die Wörter auch ganz gut herleiten und dementsprechend versteht man es, kann sie benutzen und so kommt dann immer mehr dazu einfach.
Wie sieht es aus eigentlich mit den Dialekten in Frankreich oder auch die Aussprache, auch jetzt, wenn man Übersee noch nimmt, Kanada, hört ihr das alle raus? Hört ihr sofort raus?
Ja.
Wo jemand herkommt?
Ja. Besonders mit Kanada, mit Quebec, da hört man gleich. Also es gibt dann auch so Südfrankreich, dann auch so einen Akzent.
Wir können es aber verstecken.
Ja. Verstehen.
Verstecken. Ich kann meinen Akzent verstecken.
Verstecken. Ja, stimmt, du hast einen Akzent, ja.
Aber, und dann hört man es auch nicht mehr. Man hört ja hier schwäbische Leute, wenn die versuchen, Hochdeutsch zu reden, dann hört man es immer noch ein bisschen raus.
Wirklich? Also in Frankreich können wir es verstecken.
Aber auch verstehen. Ja?
Auch verstehen.
Verstehen Leute aus Südfrankreich die Leute aus der Bretagne immer noch?
Ja,
das funktioniert. Aber gibt es, also gerade diese Witze über die Bretagne gibt es ja dann auch, oder? So ein bisschen, dass ein Dialekt auch was sagt über die Menschen dahinter? Oder so Vorurteile?
Ich würde sagen, Klischees? Eher mit dem Sti da im Norden. Haben wir viele Vorurteile, ja. Und mit der Sprache. Aber in Bretagne nicht wirklich, soweit ich weiß. Oder?
Ja, es ist dann auch wirklich nicht nur ein Akzent, sondern wirklich ein, also das Dialekt ist dann wirklich ganz anders vom Französischen, da versteht man gar nichts.
Auch die Grammatik ist
genau,
dann anders, ja.
Aber wenn die dann mit einem Akzent sprechen, da versteht man, aber im Dialekt ist wirklich etwas ganz anderes.
Mit eigenen Worten und eigener Grammatik.
Und das Sti zum Beispiel, das verstehe ich. Oder auch in der Bretagne, da haben wir auch so einen Dialekt, da versteht werden wir auch nicht
aber
verstehen.
Aber du kommst aus Nantes, du weißt vielleicht, ob du...
Ja.
Le Breton.
Das ist eine... Breton ist eine Sprache, sozusagen. Also man kann nichts verstehen.
Eigen.
Aber Dialekte, kleine Dialekten haben wir auch in Frankreich, wie hier in Deutschland. Aber in Deutschland sie sind schon stärker und man... Es ist schwieriger, manchmal Dialekte hier in Deutschland zu verstehen, als es ist in Frankreich, würde ich sagen.
Ja, sag mal so, wenn jemand aus der Schwäbischen Alb anruft, wir müssen wirklich uns konzentrieren. Und manchmal rufen wir Lara, Hilfe, Hilfe. Und
dann habe ich die schwäbisch-französische Übersetzung.
Du kannst Schwäbisch, dann,
ich bin
du bist auch
in Schwabenland geboren, ja.
Hört man auch nicht mehr bei dir. Was wir bisher noch nicht vertieft haben, ist das Kulturangebot und die Mediathek. Also das heißt Bibliothek plus viele andere Medien gibt es da. Was habt ihr da alles im Angebot?
Viele Bücher und viele Romane auf Französisch, was vielleicht 10.000 Bücher. Die Mediathek ist eigentlich sehr klein und ja, wie sagt man, accueillant, also
gemütlich.
Gemütlich, klein, aber es gibt eigentlich viel mehr Bücher, die das Publikum nicht sehen kann, weil die im Kellerraum, also im Archiv, sich befinden. Und ja, ich versuche zurzeit alles wieder hilf mir
zusammenzulassen, zu sortieren.
Genau, dass die Leute, das Publikum wieder diese Bücher ja, lesen können auch. Und wir haben so Filme, Musik. Es ist uns wichtig, die frankophonische Musik auch ja, für das Publikum zu vorstellen, die neue Filme aus irgendeine frankophonische, also aus Quebec, wie Belgien, wie der Schweiz, wie überall. Und sobald es aus Französisch ist, dann okay, das passt in der Mediathek.
Wie funktioniert es? Du sagst hier, das gefällt mir, das nein, kaufen wir?
Nein, oder? Weil es gibt viele Bücher, die mir nicht gefallen. Und dass ich trotzdem ja, haben muss, zum Beispiel der Houellebecq, ja, Serotonin, haben wir, ja.
Was gefällt dir nicht?
Hat mir nicht gefallen, ne? Aber das meistens der Leute, die in der Mediathek kommen, wo ist der Serotonin, will ich sofort lesen. Und die kommen dann begeistert über dieses Lesen. Also ja, je nach.
Wie funktioniert die Akquise? Gesellschaftliche Bedeutung des Autors oder Diskussion auch?
Also für den Auswahl, dann lese ich viel die Zeitungen, die mit den Rezensionen, Presserezensionen. Dann da habe ich in der Vergangenheit in verschiedenen Verlagen gearbeitet. Dann gucke ich immer wieder, was neu erscheint. Und auch, es gibt eine super TV-Sendung in Frankreich, die heißt je sais plus comment elle s'appelle. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber über Bücher auf. Non. Ja, das ist eine super TV-Sendung. Jede Woche kommt die neue Erscheinungen, die Autoren kommen und erzählen. Und das höre ich jede Woche und auch auf France Inter, die Radiosendungen. Es gibt viele Möglichkeiten, für, ja, um sich zu erkundigen.
Und dann? Kannst du sagen,
und dann habe ich ein bestimmtes Budget und ich muss mit Lara ja, das besprechen, aber dann kaufe ich soweit, also so viel ich kann. Genau.
Ein Tipp vielleicht von euch jetzt jeweils, was hat euch, welches Buch, welches französische Buch empfehlt ihr? Buch, Musik oder auch Film? Ein Tipp aus dem Team jeweils.
Jeweils?
Oh Gott.
Ja. Was hat euch gut gefallen in letzter Zeit vielleicht auch, was ihr gelesen, gesehen oder gehört habt?
Also ich habe letztlich, ich nehme auch immer wieder Bücher von der Mediathek, die sind Comics von Penelope Bagieu, Culotté heißt das, und sind einfach so die Geschichten von Frauen, die nicht unbedingt die Welt verändert haben, aber einfach ein bisschen ungewöhnlich gelebt haben, und es sind so zwei Bänder und einfach nur, wo Frauen die etwas Besonderes gemacht haben. Das fand ich ganz gut.
Also auch die moderne Form der Graphic Novel, der Comic,
genau, ja.
Die ja auch eine große Tradition hat in Frankreich. Ja. Ja. Comic. Nochmal der Titel?
Culotté.
Culotté.
Es gibt sonst einen super Roman, der ich letztlich gelesen habe. Tierreich heißt das auf Deutsch. Und der Autor heißt Jean-Baptiste Delamo. Und er kommt eigentlich im Juli hier zum Bücherfest. Und ich freue mich total, weil das Buch super wichtig ist, meiner Meinung nach. Das ist ein Roman, ja. Das erzählt die Geschichte einer Familie über 5 Generationen, und das ist eine Bauernfamilie von Südwestfrankreich, und das erzählt eigentlich die Beziehung zwischen Menschen und Tiere, wie die Menschheit sich wie die Menschheit mit den Tieren umgeht und das ist schlechter und schlechter. Also das geht um Tierhaltung dann in den letzten Jahren, diese Geschichte. Und ja, das ist auch ein Manifesto da gegen die Tierhaltung und so. Und ich denke, ja, die Leute in Tübingen interessieren sich dafür und er ist, ja, das ist super gut geschrieben zuerst, denn der Stil ist der ja, Hammer. Aber die, ja, das Thema ist auch wichtig, deswegen.
Bei euch gibt es nur die französische Variante dann, ja? Er ist schon auf Deutsch erschienen?
Ja,
aber
es ist schon, also vor ein paar Tagen auf Deutsch erschienen und es gibt die zwei, also auf Deutsch.
Ihr habt auch deutsche Bücher?
Ja. Immer wenn jemand kommt aus ja, ein Autorentreffen, dann kaufen wir auf Deutsch, dass die Leute auch auf Deutsch lesen können. Oder wenn wir ein Apéro Littéraire auch lesen, auch die deutsche Fassung haben wir. Ja.
Lara, Tipp von dir. Buch, Film,
Film.
Band.
Ich hatte einen Film, tatsächlich. Und zwar hatte ich den bei den französischen Filmtagen gesehen vor 2 Jahren, Cherchez la femme. Das ist so ein super witziger Film. Da geht es um die ja, um die Frauen im Islam, die sich so komplett verhüllen. Und es ist aber eine Komödie, sehr gewagt. Wir hatten auch am Institut die Regisseurin dann tatsächlich da. Wie hieß sie denn? Ich habe ihren Namen gerade nicht mehr im Kopf, aber super interessant.
Sie heißt Sue Abadie.
Sue Abadie, ja, genau. Sue. Genau, heißt die Regisseurin. Eine Wahnsinnsfrau, die echt was gewagt hat tatsächlich mit dem Film auch, finde ich. Und der trotz allem auch ja einfach einen zum Lachen bringt. Gewagter Humor und ja trotzdem so ein bisschen nachdenklich. Also auch wie, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, wie die Deutschen die französischen Filme auch so ein bisschen lieben.
Die DVD steht ja, in der Mediathek.
Ja, auf beide Sprachen. Auf beiden Sprachen.
Auf beiden. Ja, also DVDs haben ja oft dann Untertitel auch, ja? Oder Valentin, von dir noch ein Tipp.
Ich lese zurzeit einen Comic von Guy Delisle. Ich glaube, er kommt aus Quebec, oder? Und ja, ich finde es total interessant, weil er erzählt die Geschichte und seine Geschichte auch und durch sein Buch. Und ich finde es wirklich toll, um ein neues Land kennenzulernen. Und ja, genau.
Guy Delisle.
Genau.
Guy Delisle. Und das Buch heißt, der Comic?
Les Chroniques de Jérusalem.
Und den gibt's auch? In der Mediathek.
Ja.
Klar. Jetzt kommen wir noch zum Kulturangebot. Ihr habt ja auch Veranstaltungen regelmäßig, Konzerte, Lesungen. Was gibt's alles jetzt in nächster Zeit vielleicht auch und auch, wie ihr da vorgeht, das Konzept?
Also, wer willst du oder ich? Es gibt viele Veranstaltungen, ja, es gibt regelmäßige Veranstaltungen. Ich kann darüber also damit anfangen. Wir organisieren also fast jeden Monat ein Apéro Littéraire. Was heißt ein Apéro Littéraire? Das ist wir wählen einen Roman, ein Buch, das uns gefällt auf Französisch. Und wir gucken, ob die deutsche Übersetzung gibt und dann lesen wir 20, 25 Minuten auf Deutsch und auf Französisch gemischt. Also wir haben dafür 2 Leser, die sich gut vorbereitet haben, eine Art fast theatralisch, das ist sehr schön. Und dann machen wir eine Pause mit Tarte Cézanne, der Erik Schroth von Tarte Cézanne kommt und kocht für uns Flammkuchen und wir trinken
Wein.
Jus d'orange, Wasser nur und ja, dann geht es wieder los für ein paar, 20 Minuten und dann wieder Umtrunk mit Wasser und Wein und das ist sehr schön. Das findet immer am Freitagabend statt um 19 Uhr, also einmal pro Monat ungefähr und da haben wir auch Kinoabende im Institut mit Filmen von letztes Jahr zum Beispiel. Oft Komödie, ne? Das ist immer besser.
Es kommt immer gut an.
Genau. Und ja, wir haben auch Kindernachmittage, einmal jede 2 Monate würde ich sagen. Da ist für alle offen, für die, die auch nicht Französisch sprechen. Die können auch sich anmelden. Das ist eine gute Gelegenheit, und ja, neue Familien zu treffen, die auch Kinder haben und so. Das ist nett. Genau, und dann noch als, also wir haben Kooperationen mit dem Franzka, mit dem Südhaus hier für Konzerte, und da ja, unterstützen wir immer mit Werbung und Verlosung und so diese Konzerte. Es gibt oft Bände aus Frankreich eigentlich, Bände aus ja, Afrika auch viel, und das ist super, wir freuen uns, wir gehen auch oft. Genau, das ist...
Ausstellungen gibt es auch?
Also jetzt gibt es auch einen Teil von ja, Veranstaltungen, die nicht immer stattfinden. Und ja, vielleicht könntest du darüber sprechen.
Also im Juni wird es ein Vernissage und eine Ausstellung haben in Institut. Und ja, und zwar über Martinique. Das Insel Martinique. Und es ist organisiert mit einer Gruppe von Studenten, die Französisch lernen an der Universität. Und sie werden auf der Martinique fliegen und dann eine Ausstellung präsentieren. Genau.
Also eine Ausstellung demnächst. Was sind sonst noch Veranstaltungen? Im Mai habt ihr auch was zu den genau. Gelben Westen?
Am 15. Mai, ja, haben wir eine Podiumsdiskussion mit dem Herrn Georg Blume. Vielleicht kennen Sie ihn. Er ist der Korrespondent für die Zeit ja, in Paris. Und er berichtet immer wieder in der Spiegel oder in der Zeit über die Gelbwesten-Proteste.
15. Mai, Podiumsdiskussion im Institut Français. Genau. Was noch?
Oh, ein besonderes Apéro littéraire, der sich dieses Mal nicht bei uns ja, stattfinden wird, sondern in Kloster Bebenhausen. Und da sind wir wirklich gespannt und freuen wir uns. Am 3. Mai um 19 Uhr ja, sind wir im Kloster Bebenhausen. Das ist ein super ja, Gelegenheit, weil es sieht so schön aus dort. Und wenn das Wetter gut wird, dann werden wir das wirklich schön.
Welches Buch gibt es dort?
Ein lustiges Buch, dieses Mal über Klischee von, also das ist von einer Französin, Pascale Hugues. Sie heißt Was ist das? Auf Französisch. Das ist der französische Titel, und auf Deutsch Deutschland à la Française. Und das ist ja über, sie ist Journalistin, und sie erzählt als Französin, wie sie das deutsche Leben erlebt hat in Berlin. Und das, ja, das ist schon lustig und spricht viel, uns viel eigentlich.
Über deutsch-französische Gemeinsamkeiten, aber auch vielleicht Missverständnisse und ja, genau. Sachen, die trennen und die verbinden. Wir sind fast am Ende der Sendung. Eigentlich wollte ich noch länger mit euch über Politik reden und auch über die Gelbwesten, aber die Europawahl steht ja auch an, was ja auch Deutschland und Frankreich und ganz Europa betrifft.
Mhm. Ja. Also zum Beispiel am 26. ist das Institut Bürowahl für Europawahl. Und deswegen die Franzosen, die für französische Abgeordnete wählen möchten, dann können zum Institut kommen und hier wählen. Genau.
Gibt es auch inhaltlich noch was vor der Europawahl bei
ja,
euch?
Vor und danach.
Wir haben auch Podiumsdiskussionen, und wir organisieren das mit dem Politikwissenschaft hier mit Frau Dr. Professor Dr. Abels und viele Gäste auch von Frankreich, aus Polen auch sogar, aus Deutschland. Ja, wie gesagt, wir wollen immer nicht nur Frankreich, Deutschland, sondern auch andere Länder da einladen in der Diskussion. Und dieses Mal ist auch sehr, sehr wichtig, dass jede ja, mitmacht und darüber spricht, und um die Leute zu motivieren, zu wählen. Genau. Und nach dem Wahl, sorry, die Ergebnisse, ja, die Analyse gibt es auch. Ja, klar.
Live auf Leinwand, oder ist es dann direkt am Wahltag?
Das wissen wir noch. Also für die Präsidentenwahlen, das hatten wir dann tatsächlich gemacht, da waren wir auch Wahlbüro vor 2 Jahren. Und da hatten wir dann um 8 so einen Fernseher in der Mediathek. Das Wahlkreis ist auch relativ groß, geht bis zum Bodensee. Von daher kamen schon Leute von ziemlich weit weg. Am Abend, keine Ahnung, waren vielleicht 20, 25 Leute, die das angeschaut haben. Ja, war schon gespannt.
Spannend.
Ja, genau, sehr, sehr spannend. Waren dann auch Wahlbüro für die Legislative, wie sagt man?
Legislativwahlen, ja,
genau. Legislativ. Und jetzt Europawahlen ist eigentlich das erste Mal, dass wir Wahlbüro sind. Da sonst auch EU-Bürger auch für Deutschland dann wählen konnten. Deshalb ist auch ein bisschen die Frage, wie viele dann tatsächlich dann auch für Frankreich wählen werden. Hier mal schauen, wie viele dann kommen.
Wir sind gespannt und werden das auch weiter verfolgen, was ihr macht. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank.
Toi, toi, toi. Und immer weiter alles Gute für das Institut, das Deutsch-Französische Kulturinstitut.
Dankeschön. Dankeschön.